Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 12. August. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Zeitschrift der... Genau, das habe ich befürchtet. Genau das habe ich befürchtet. Das ist nämlich nicht der Zeitschrift, der Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fließert, ich bin der Chefredakteur. Ich war im Urlaub und bin total eingerostet und bei mir sitzt...
Der Gerät, Lars Wiechert.
Servus. Mann, Lars, jetzt haben wir vorher schon gesagt, wir wussten gar nicht mehr, wie das alles angeht hier. So lange waren wir weg und haben es natürlich dann direkt verkackt. Aber was soll's, so ist das im Podcast-Business. Da wird nicht nochmal von vorne angefangen, da wird nicht geschnitten, da wird direkt reingegangen.
So ist es. Wir sind der wahre Podcast.
So ist es. Genau. Und so war es tatsächlich. Also wir waren im Urlaub beide und haben jetzt wieder angefangen und haben gesagt, das ist doch, nehmen wir doch mal zum Anlass und wir reden einfach über das, was am Wochenende war, was am nächsten Wochenende sein wird. Und da war ja ein bisschen was.
Da war ein bisschen was los. Vor allem auf europäischem Boden in London ging es richtig hoch her mit der T100. Und man kann schon sagen, es war ein ziemlich cooles Rennen. Und wenn wir direkt mit dem Frauenrennen reinstarten, finde ich es da auf jeden Fall... Ja, vielleicht so eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob es eine Überraschung ist, aber auf jeden Fall ist es schon ziemlich cool, dass Lucy Charles Barclay da so abgeliefert hat und Taylor Knibb auch, ich weiß nicht, ob man beim dritten Platz von einer Niederlage sprechen kann.
Das müssen wir alles im Detail besprechen.
Genau, aber das sind auf jeden Fall echt richtig coole Sachen und dann können wir hier mal direkt ins Frauenrennen reinstarten, oder?
Wie ging es dir denn, um vielleicht nochmal einen davor zu machen, wie ging's dir denn nach der Zeit, so nach den großen Rennen? Ich habe mich halt direkt so quasi nach Rot verabschiedet und habe dann auch so ein bisschen abgeschaltet, auch so nur so mein eigenes Ding gemacht, aber ich hatte jetzt schon im Vorfeld von London dann wieder richtig Lust, mir auch Rennen anzugucken.
Absolut. Also bei mir war es so, ich war ja in Rot selbst noch am Start. Da war danach auch erstmal so ein bisschen abschalten. Und man hat schon, oder ich habe es auch gespürt, dass einfach so diese Lust und Gier auf diese Rennen einfach wieder richtig da ist. Und auch die bei diesem Rennformat, wenn man dann immer mit diesen ganz großen Namen irgendwie hin und her jongliert, welcher große Name sagt ab, welcher ist dann doch dabei. Sam Long ist dann zum Beispiel bei den Männern irgendwie doch noch kurzfristig mit draufgekommen. Das sind dann einfach so Sachen, für die interessiere ich mich dann auch richtig. Und ich finde das dann auch schon so, dass man sich da gleich wieder so ein bisschen reinnerdet, guckt, wie die eventuell jetzt so im Training unterwegs waren. Ich meine, bei Sam Long war es ja jetzt so, dass er in Italien im Trainingslager ist.
Ja, ich war ganz nah dran. Ich war quasi um die Ecke. Ich habe tatsächlich gesagt, wenn ich einen Ausflug ins Hinterland gemacht hätte, hätten wir uns vielleicht sogar getroffen.
Ja, und das sind dann einfach so Sachen, wo ich dann immer direkt gleich mit dabei bin. Und ich finde so, es war ja wirklich so einmal kurz ein bisschen durchatmen und jetzt halt so gefühlt mit einem... Ja, richtigen Startschuss wieder in so einen geilen Block rein. Jetzt London, dann kommt French Riviera als nächstes T100-Rennen. Dann ist er auch schon Nizza. Von daher geht es da gefühlt auch wieder Schlag auf Schlag. Ja. Und wenn wir es einmal schon vorwegnehmen, vielleicht nicht mit so ganz großen Namen, aber für viele Profis eben auch noch die letzte Chance, irgendwie eines der beiden Tickets für Nizza oder Hawaii zu holen. Ist jetzt am Wochenende eben auch das Ende des Qualifikationszeitraums, so ist da wirklich schon wieder einiges geboten.
Auf jeden Fall. Aber jetzt lass uns in London bleiben, lass uns über das Rennen sprechen. Was, ja, du hast am Anfang gesagt, war es eine Überraschung, war es keine Überraschung? Ich gehe gleich einfach mal direkt vorne rein. Für mich war es eine krasse Überraschung. Und ich gehöre dann tatsächlich wahrscheinlich auch zu denen, die Lucy Charles Barclay gemeint hat in ihrem Instagram-Post danach. Sie hat quasi so den Lange im Instagram gemacht, den Smiley, der sich den Finger auf die Lippen legt an alle Zweifler. Und wobei ich mir diesen Schuh nur halb anziehen muss. Ich hab tatsächlich, oder wenn wir über die letzten Rennen gesprochen haben von Lucy Charles Barclay, ganz häufig auch, musste man irgendwie immer mit erwähnen, also bei denen, wo es dann auch nicht siegreich war, dass man dann gesagt hat, so, ja, aber so für diesen Zeitpunkt der Saison mit ihrer Verletzungshistorie musste man immer noch mit so ausholen und hat gesagt, dafür ist das schon echt beeindruckend. So, und das fand ich immer schon so, die auch jetzt in diesem Jahr eigentlich letztendlich bei ihren Auftritten schon so, dass ich gesagt habe, so, ja, die ist eigentlich schon ganz gut dabei und für die Bedingungen und Singapur und so weiter. Wir haben das alles lang und breit diskutiert und ich finde, das wird auch immer deutlicher so, dass man dieses Rennen eigentlich auch ausklammern kann bei allen, bei denen es nicht gelaufen ist so und bei denen es in Singapur schon gut gelaufen ist. Da hat sich das dann auch mehr oder weniger fortgesetzt. Aber letztendlich, ja, gehen wir rein ins Rennen. Ich meine, keine Überraschung, oder was heißt keine Überraschung, Lucy Charles Barkley sichert sich die schnellste Schwimmzeit. Das ist im Prinzip keine Überraschung, aber sie hat Begleitung gehabt, sagen wir mal so. Und
Es war ja, ja eine größere Gruppe, genau. Also ja, als ob da so die Britinnen einmal sich abgesprochen haben, dass sie vielleicht einmal so ein bisschen amerikanische Freundschaft akzeptieren mit Taylor Knipp. Aber wenn man da eben anguckt, Lucy Charles Barkley, dann die beiden Kurzdistanzlerinnen mit Kate Worth und Jessica Learmonth, die beide auf 2 und 3 rausgegangen sind, dann kam Taylor Knipp. Also da hat sich auch einfach einmal direkt eine Gruppe gebildet, die auch für ja einigen Abstand gesorgt haben, gerade zum Beispiel Ashley Gentle, auch wenn es diese Saison nicht ganz auf dem hohen Niveau ist, glaube ich, muss man sie schon auch immer noch mal so ein bisschen mit im Auge behalten, aber da einfach schon 1,5 Minuten rauszuschwimmen, ist dann halt schon immer eine Ansage und da kann man einfach sehen, dass da wirklich richtig Druck gemacht wird. Und mit Lucy Charles Barkley finde ich, ist eher so eine Sache, die merkt, dass da vielleicht welche mitschwimmen, aber den Fuß ist, oder sie ist diejenige, die den Fuß als erstes auf den Ponton setzt.
So, ja, dass da, irgendwie dann schon, ne?
Absolut. Also das lässt sie sich nicht nehmen, hatte ich so den Eindruck. Und ja, da war sie auf jeden Fall eben, genau, wie erwartend eigentlich vorne mit dabei, als erste aus dem Wasser. Was ich dann aber sehr interessant fand, ich meine, Lucy zählt ja schon als starke Radfahrerin. In Singapur war sie, ich glaube, drittschnellste. Da war sie nicht drittschnellste, da war sie schon nochmal wesentlich langsamer und hat da eben Zeit verloren, würde ich sagen, beim Radfahren. Und da muss ich sagen, war ich eher so ein bisschen überrascht, dass sie da doch dann unter den ersten beiden war und eben Taylor Knipp, wo man eigentlich immer erwartet, dass die richtig wegfährt oder da irgendwann eine Lücke reißt, nicht die Chance gegeben hat, da überhaupt irgendwie so zu agieren, wie sie es sonst so gemacht hat.
Das ist immer so ein bisschen die Frage, tut man ihr da oder erwartet man da schon zu viel von ihr, weil wir natürlich da schon ja verrückte Dinge gesehen haben auf den ersten Kilometern, Rückstände zugefahren und so weiter, auch vor allen Dingen auf der 70-3-Distanz. Es ist halt hier die Frage, wie viel kann man dann da wirklich erwarten? Und ich meine, ja, letztendlich hat sie trotzdem die beste Radzeit, wo setzt die Kritik an, ne? Aber da ist halt tatsächlich die Frage, haben die anderen da tatsächlich auch ein bisschen aufgeholt dahingehend, dass man sagt irgendwie, ja, das ist halt auch nicht möglich, lag es irgendwie auch an dem Kurs, also es war halt tatsächlich auch so, ja, dieses verwinkelt kann man gar nicht unbedingt sagen, aber bei diesem immer hin und zurück und bei dieser Vielzahl von Runden, die zu fahren sind und dann eben auch immer Kreisverkehre an den Enden, zwischendrin Kreisverkehre, die durchrollt werden müssen, viele Verkehrsberuhigungen, diese Speedbumps, wo auch unfassbar viele Flaschenflöten gegangen sind. Das ist ja möglicherweise vielleicht auch nicht der Kurs, um naja, wobei Rico Bogen straft uns Lügen, aber egal. Ja, es ist so, es ist wie es ist. Sie hat, und da bin ich bei dir, also ich hätte dann auch eher gedacht, dass sie erstens eher rankommt, früher sich ja quasi auch das Heft des Handelns da in die Hand nimmt. Aber ja, nein, sie konnte nicht dem Radfahren diesen Stempel aufsetzen, den sie gebraucht hätte, um danach das Rennen von vorne zu dominieren. Stattdessen ist das rausgekommen, was ja einfach eine Konstellation ist, die jedem, der so ein Rennen am Schirm verfolgt, einfach sagt so, und jetzt wird's lustig, oder? Drei Frauen gehen da Schulter an Schulter auf die Laufstrecke.
Richtig geil, also muss man einfach sagen. Am Anfang war es so zwei Disziplinen als Vorspiel und dann kommt so das Finale zum Schluss. Ich glaube auch, dass es einfach so der Punkt ist, dass wir jetzt einfach so zum Zeitpunkt in der Saison sind. Wir haben schon mehrere Rennen absolviert, auch in der T100 mit Kate Woff und Jessica Learman sind ja auch zwei Athletinnen mit dabei, die einfach da jetzt so ein bisschen reingeschnuppert haben, sich an die Distanzen gewöhnen mussten. Und ich glaube, es ist jetzt einfach auch so der Punkt erreicht, wo du als Athletin einfach so diesen Stand hast, wenn du dieses Gefühl hast, du bist gut beim Schwimmen rausgekommen, dass du dich dann vielleicht auch einfach mal traust, da mitzufahren. Dass du im Training vielleicht auch nochmal ein paar Sachen geändert hast. Und da ist dann, glaube ich, so der Punkt, dass sie gemerkt haben, okay, wir könnten bei Taylor Knipp mitfahren. Oder Jessica Learmonth hat es ja auch schon im vorigen Rennen einmal gezeigt, dass sie da mitgehen kann. Und gerade wenn es wahrscheinlich so ist, dass ab und an mal der Rhythmus geändert wird, aufgrund der Kurven und Turnarounds, so ist es, glaube ich, schon so, dass du dir da als Athletin einfach vielleicht mal so die Karten so ein bisschen anders zurechtlegst und denkst, okay, heute hier vielleicht bei den Britinnen auch mit dem Heimvorteil und dem Publikum, ich versuche das und deshalb ist es wahrscheinlich auch immer schwieriger als eine Taylor Nipp, dann so stark den Akzent zu setzen, dass du immer wieder dem Rennen den gleichen Stempel aufdrücken kannst. Und deshalb, also irgendwann ist es ja so, dass dann musst du ja sagen, okay, ich habe 100% und guck mal, ob ich die 100% vielleicht etwas anders verteilen kann, ob ich eventuell beim Radfahren dann, wenn ich da mitfahre, nicht sogar ein paar Körner sparen kann, als dass ich dann versuche, die Lücke alleine zuzufahren. Von daher, glaube ich, ist das so der Punkt, wo Taylor Nipp es dann einfach schwerer hat und dass dann zu so einem Laufduell kommt, wo alle drei gleichzeitig eigentlich auf die Strecke gehen, fand ich mega.
Ja, und interessanterweise ist das ja auch schon fast so die Konstellation gewesen, wenn man dann rückblickend so sich das Rennen nochmal anguckt, das, was ja dann auch nach dem Schwimmen eigentlich schon zu erwarten war, ne? Wie sich das dann quasi das Rennen dann entwickelt hat. Ja, das ist natürlich immer das Wissen, was man dann nach dem Rennen hat, aber mir ging es schon so beim Radfahren und dann vor allen Dingen, als sie dann tatsächlich auch auf die Laufstrecke, dann gibt es natürlich immer noch Namen, die man noch im Blick behalten muss, so wie Julie Duran, da musste man immer gucken, na, die ist natürlich immer noch gut dafür, letztendlich auch was aufzulaufen, aber da war es dann auch schon relativ groß der Abstand. Lucy Byram hat auf dem Rad viel gemacht, Jessica Learmonth war zu dem Zeitpunkt ja noch gut mit dabei, aber letztendlich war dann für mich, als die drei dann auf die Laufstrecke gegangen sind, dann hatte ich so das Gefühl, okay, das sind unsere 1, 2 und 3. Nur jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ich hätte alle auf den falschen Platz getippt. Also mein Gefühl war irgendwie, Lucy gut auf die 3 am Ende, für Taylor Nipp wird es die 2 und Kate Worf wird sie irgendwann attackieren und wird nach vorne gehen und wird das Ding gewinnen. Ja, wie konnte man falscher liegen als das, was ich da hingelegt hätte? Gott sei Dank muss ich das nicht öffentlich machen.
Aber ich finde, das ist genau das, was eigentlich so diese T100 ausmacht. Man hat dann vielleicht so 1, 2, 3, vielleicht nochmal 5 Athleten oder Athletinnen, die vorne so mit dabei sind, wo man sagt, okay, das sind die, die heute vielleicht um das Podium kämpfen können. Dennoch fällt es dann immer wieder schwer, exakt die Platzierung zu setzen, weil so kleine Nuancen wirklich so einen großen Unterschied machen, wie eben zwischen Kate Worth und Lucy Childs-Barclay. Und da muss man einfach sagen, Lucy Childs-Barclay, vielleicht den besten Lauf ihrer Karriere hingelegt. Es war auf jeden Fall der beste Run-Split, den sie jemals hatte. Und mit dem Mut und dieser, ja, taktischen Finesse würde ich fast sagen, dass sie da Kate Worth dann wirklich einmal so den Schalter umlegt und da ihr davonläuft und wirklich auch nicht so diesen Blick zurückwagt, sondern einfach wirklich straight durchgeht, fand ich mega beeindruckend und zeigt wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass Lucy Childs-Barclay aktuell einfach so viel konstantes Training intus hat, dass sie dann nicht von irgendwelchen Verletzungen zurückgeworfen wird, wo die Laufform dann ja doch irgendwie immer ein bisschen Schaden nimmt, dadurch, dass ja meistens die Laufverletzungen vorhanden waren und sie jetzt einfach so viel Konstanz mit dabei hatte, dass sie jetzt einfach aktuell, würde ich sagen, ihre Laufperformance wirklich auf den Punkt zeigen kann und auch einfach mal zeigt, was sie im Laufen zustande ist. Also sie hatte jetzt den schnellsten Run-Split aller und da muss man sagen, ist sind Julie Duran, Ashley Gentle, Kate Worth sind alle drei mit dabei gewesen. Georgia Taylor Brown, finde ich, darf man auch noch nicht vergessen. Die hatte aber andere Probleme in der vorigen Disziplin. So ist das wirklich so der Punkt, der, finde ich, sehr beeindruckend ist und ja, mega viel Spannung für den weiteren Verlauf der Saison eigentlich zulässt.
Absolut, ja, vor allen Dingen, weil jetzt eben diese Komponente wieder dazukommt, die man ja schon gar nicht, und das haben wir ja schon häufig hier besprochen, manche Namen werden dann einfach gar nicht mehr mitdiskutiert sozusagen, ne, und da, oder wenn, dann werden sie immer mit einem Fragezeichen versehen und dann muss man sagen, so, ja, da muss man noch erstmal nochmal gucken und so, und das ist ja bei Lucy Childs-Barclay eigentlich nicht nur diese Saison oder sagen wir mal ab Mitte letzter Saison, sondern ja auch schon deutlich davor. Ich meine, richtig los ging das Ganze mit ihrem Sieg auf Hawaii 2023, den sie ja quasi ins Ziel gerettet hat, wie wir dann im Nachhinein hinein erfahren haben, dass sie gesagt hat, na, da ging es ja los mit ihrer Wadenverletzung, dass sie nur gebetet hat quasi, dass es noch reicht fürs Ziel. Und da haben wir gesagt, ja, sie ist die Weltmeisterin, sie ist ganz oben und so weiter. Und dann ging eigentlich die Verletzungshistorie los. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, sagt man ja, dann in 24 mit dem Saisoneinstieg Miami, Singapur, beide Male Zweite geworden aus einer sehr, sehr guten Position, wo sie eigentlich vorne war. Und da waren schon die ersten Rennen, wo wir gesagt haben, naja, aber für ihren Stand nach dieser Verletzung war das eigentlich schon sehr, sehr gut. Dann hat sie den Ironman Nizza quasi ohne nennenswerte Konkurrenz gewonnen. Und dann kam London, DNF. So, ne, das ist genau 27. Juli 2024 und ab da war es natürlich für uns alle die Frage, was ist denn eigentlich jetzt mit ihr? So, ne, und dann, wir erinnern uns nochmal, Nizza zwar mit aufgeschlagen, bis zur Pressekonferenz noch dabei gewesen, aber man hat schon damals, und das weiß ich, das ist mir jetzt nochmal alles nochmal so in Erinnerung gekommen, ich nochmal, wie war sie da, wie ist sie aufgetreten? Und sie war so angespannt, so, das lag quasi in der Luft. Ne? Sie hatte natürlich als amtierende Weltmeisterin unfassbar viele Termine. Sie musste sich zeigen bei ihren Sponsoren. Und das können wir jetzt natürlich nur mutmaßen, ob für sie da eigentlich schon festgestanden hat, ich kann das nicht machen, ich kann den nicht absagen, jetzt nachdem ich, nach diese ganze Hickhack, ne? Ich mach nur die Serie, nein, doch nicht, ich will doch die Weltmeisterschaft machen. Dann fährt sie hin. Ja, und dann war irgendwann platze die Bombe, sie kann sie nicht machen. Und ab da wieder das gleiche Spiel. Wieder Verletzungen, Umstellung, also ihr Krankheitsbild, was sie hat. Das alles sind Dinge, die dann wieder dazugekommen sind. Und dann beginnt diese Saison halt eben mit einem sehr respektablen Ergebnis in Singapur, ne? Wo man auch gesagt hat, ach schau an, doch. Und dann wieder Singapur, ne? Dieses wahnsinnig schwere Rennen. Ironman Lanzarote gewonnen, hast du sie gesehen?
Genau, aber da hatte sie ja selbst gesagt, dass ein extrem gutes Rennen von ihr war. Ja. Sie darauf gehofft hat, dass sie endlich mal auf der Insel wieder starten kann. Und da ist sie natürlich so ein bisschen außer Konkurrenz vielleicht gestartet. Also sie hatte so ziemlich ihr eigenes Rennen, weil ihre Konkurrentinnen ja dann doch schon weiter hinten waren. Aber sie hat selbst gesagt, es war ein richtig gutes Rennen von ihr. Sie hat sich da richtig drauf gefreut. Und dann kam ja der Ironman Eagle Man kurz danach, 73, ja. Genau, ja. 73, wo sie eben auch schon nochmal gezeigt hat, dass sie da echt in der Top-Verfassung ist. Chasey Sedaro hat sie da gut distanziert. Und da war es einfach so, dass sie da, glaube ich, schon einen guten Schritt gemacht hat. Ich meine, Vancouver T100 waren dann quasi so der nächste Schritt. Und da war es so auch schnell geschwommen. Aber da waren schon dann bei beiden so das. Und da kommen wir später nochmal dazu, so dieser kleine Punkt beim Fahrradfahren, glaube ich, nicht gepasst hat, wo sie nicht ganz so die Körner hatte, deutlich zurückgefallen. Und dann hat sie da auch so einen Ticken den Anschluss nach vorne verloren, auch wenn Julie Durand da natürlich ein Hammerding abgezogen hat und dann noch bis auf den zweiten Platz vorgelaufen ist. Aber da ist natürlich auch so, dass da nicht hundertprozentig alles gepasst hat. Aber ist schon
vierter Platz.
Vierter genau. Platz, genau. Und man muss auch immer sagen, wir reden jetzt hier davon, dass Lucy Charles Barclay nicht zu den schnellsten Läuferinnen gehörte oder so, aber man musste immer überlegen, sie hatte in Vancouver hatte sie die fünftschnellste Zeit, ja. Und das ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, von den Top 20 Frauen die fünftschnellste Laufzeit ist schon immer noch was, was man, finde ich, gerne präsentieren darf. Aber ja, sie ist jetzt einfach Julie Durand und zum Beispiel auch Ashley Gentle in London davongelaufen und hat eben da gezeigt, dass wenn alle Puzzlesteine zusammenpassen, sie einfach auch einen extrem schnellen Lauf präsentieren kann. Und der gehört dazu. Genauso wie bei den Miami T100 im vergangenen Jahr zum Saisoneinstieg, da musste sie sich nur in Yali geschlagen geben, aber da ist sie auch schon eine 1:06:43 gelaufen, auch auf einem ziemlich flachen Kurs da in Miami, diesen Rundkurs. Und da war sie die drittschnellste Läuferin. Also yeah, man muss das immer so ein bisschen relativieren, finde ich, aber es zeigt einfach, dass sie wirklich aktuell mit dieser Konstanz, die sie über die Saison jetzt gezeigt hat, ohne groß Verletzungspausen, und man muss ja sagen, von Juli bis April, was sie eigentlich nur trainiert hat, oder erstmal die Verletzung auskuriert hat und dann nur trainiert hat, ist natürlich eine richtig gute Basis für eine starke Saison. Und sie hat jetzt schon 3 Saisonsiege, so viel wie 2021. Also ist sie aktuell vielleicht die stärkste Lucy Charles Barkley, die wir aktuell sehen.
Genau, und da sind wir wieder bei der Überraschung. Da hätte ich tatsächlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht warum, rückblickend, aber noch nicht mit gerechnet, so, ne? Weil einem eben der Beweis fehlt, so zwischendurch, ne? Wo man dann sagen könnte, so, ja, aber das, da war es irgendwie knapp, und das letztendlich ist es, und da werden wir bei den Männern nachher auch nochmal drauf kommen, ist es auf diesem Niveau einfach eine Verschiebung von mehreren Plätzen. Das geht so super schnell, und eben umso krasser ist es, dass sie erstens diese Konstanz schon zeigen konnte und dass sie jetzt eben dieses Rennen dann am Ende so mit einem eigenen Move entscheiden kann und nicht, dass sie irgendwie sagt, so, ja, ich war gut dabei, eine ist weggebrochen und ich habe es geschafft, sondern das Gegenteil der Fall ist, irgendwie dran zu bleiben an Kate Wolf und zu sagen irgendwie so, okay, ich lasse mich nicht entmutigen, und dann den Abstand so gering halten zu können. Und das war dann natürlich auch richtig cool, sich das anzugucken, wo du ja immer gesehen hast, so, sie ist da hinten, aber der Abstand ist nicht so groß und der wird auch nicht größer, und dann wurde er kleiner. Und dann ist noch wirklich, ich meine, das kannst du ja nicht besser aufmalen, irgendwie zu sagen, irgendwie ist es dann auf der letzten Runde zu sagen, so, jetzt kann ich sie kriegen, und dann eben diese Attacke dann so zu setzen, und dass das dann zu ihrem allerersten, und sie ist ja wirklich auch schon lange dabei, war das Aushängeschild, auch dann zu ihrem ersten Sieg in der T100 dann geführt hat, mit dem schnellsten Laufsplit, ja, da hätte ich nicht drauf gewettet, und wie gesagt, im Nachhinein fragt man sich, ja, wie konnte man dran zweifeln?
Absolut, aber genau, das soll die Leistung aber der anderen auch gar nicht schmälern, wie genau. Du sagst, Kate Wolf, zweitschnellste Laufzeit, und ich finde es immer, glaube ich, so für Lucy Charles Barkley oder generell, wer dann sich vorne durchsetzt, so eine ziemlich gute Sache, wenn man merkt, okay, man konnte sich leistungsmäßig durchsetzen und nicht, dass Kate Wolf da irgendwelche Probleme bekommen hat, ja. Ernährungsmäßig oder sonst wie. Und von daher könnte es auf jeden Fall nochmal einen größeren Selbstvertrauensboost geben. Kate Wolf, finde ich, hat auch ein extrem starkes Rennen gezeigt und zeigt auch einfach, dass sie von dieser Kurzdistanzathletin, die sie war, hin zu dieser, ja, was ist es, eine Mitteldistanz sozusagen, oder auf jeden Fall, ja, diese längere Distanz, dass ihr das schon ziemlich liegt. Ich meine, Singapur hat sie gewonnen, San Francisco wurde sie Dritte, London jetzt Erste. Das heißt, sie hat 3 Rennen mitgemacht, stand immer auf dem Podium, und auch in der WTCS dieses Jahr war sie
eben
nicht.
Ist ja noch dabei.
Genau, da ist sie noch, genau, dabei, da war sie nicht schlecht unterwegs. In Hamburg wurde sie 6. Von daher, mega, was sie dieses Jahr da auch abliefert. Ich finde es echt nochmal so ein Leistungssprung von ihr, wenn man die vergangenen Jahre anguckt. Und da ist sie, glaube ich, auf jeden Fall so eine derjenigen, die man fürs Gesamtranking auf jeden Fall ziemlich im Auge haben muss. Und sie sagt ja selbst, sie geht eigentlich nur an die Startlinie, um das Ding zu gewinnen. Also, ja, sie ist da schon sehr selbstbewusst und so, dass sie da den anderen auch direkt die Pistole eigentlich auf die Brust setzt und sagt, ey, wenn ihr hier irgendwie eine Chance haben wollt, dann geht's eigentlich nur an mir vorbei, und ich lasse euch aber nicht vorbei.
Ja, und wie cool, wenn man sich das nochmal reinzieht, ist eigentlich ja die Entdeckung der Saison, wenn man auf die längeren Distanzen einfach guckt. Es ist ja einfach dieser Punkt, wie du gesagt hast, der Sieg in Singapur als eine Wildcard-Athletin da reingekommen, für sie auch völlig überraschend, weil sie logischerweise nicht wusste, wo stehe ich überhaupt in diesem Konzert mit diesen gigantischen Namen, die da noch stehen, und da zu sagen, okay, ich kann gewinnen, und dann eben das beweisen zu können, dass das nicht an den Bedingungen lag. Das war das, was ich eingangs meinte. Für die, es gab ein paar, die abgekackt sind in Singapur, wo man aber wusste, okay, das sind einfach die Bedingungen, lass uns das einfach wegschieben. Das Rennen hat nichts zu sagen. Aber wenn du das dann schon schaffst, unter diesen Bedingungen dabei zu sein, dann hat das eben schon was, dann jetzt zu sagen, weil man gesagt hat, okay, sie ist, das war jetzt kein Glück oder irgendwas, sondern sie ist die wie du richtig gesagt hast, diejenige, die es zu schlagen gilt. Und in was für einer kurzen Zeitspanne von Kate Wolf, ich kenne sie nicht, auf der Mitteldistanz zu Wahnsinn. Die dominiert da, und was für ein Potenzial. Ne? Mega junge Athletin, wo kann das hinführen? Also das macht ja so Bock. Da ist ja die Karriere sozusagen, da steht ja alles offen. Mit dem Profil, was sie hat. Und dem Mut. Und jetzt, der letzte Satz, da darfst du wieder was sagen. Weil ich war da auch so krass von begeistert, weil sie genau das gemacht hat, was sie angekündigt hat, und auch genau das macht, was sie kann. Und natürlich, ja, wäre ein Wunder, wenn das immer funktionieren würde, ne, bei dieser Dichte. Aber es war natürlich knapp. Es war wieder knapp, dran geblieben, zack, verloren. Und das ist das Witzige von, ich hätte nie gedacht, dass ich hier gewinnen kann, zu, ich hätte heute gewinnen können. Ist einfach ein echt kurzer Zeitpunkt.
Richtig kurzer Zeitpunkt. Und du sagst es, also ich meine, sie ist 26, nur ein Jahr jünger als Taylor Nipp. Taylor Nipp ist aber schon irgendwie länger auf dem Bildschirm oder auf der Bildfläche. Aber damit zeigt sie einfach, sie bringt wirklich über alle drei Disziplinen so ein hohes Niveau mit, dass das schon wieder fast interessant sein könnte, wenn man sagt, okay, Kate Wolff soll mal auf die Langdistanz gehen. Finde ich, wenn man da jetzt so ein bisschen den Ausblick macht, finde ich, wir hatten so ein bisschen darüber gesprochen. Wir haben jetzt Lucy Charles Barclay absolut in den, nicht in den Himmel gelobt, aber waren echt begeistert.
Doch, haben wir. Zu Recht.
Zu Recht, dass sie in der Form ihres Lebens ist. Und wenn wir jetzt zu diesem Blick von diesem echt spannenden Frauenfeld Richtung Hawaii werfen, so finde ich, fallen einem da so vier Athletinnen ein, wovon es eigentlich so zwei Paarungen gibt, die ein ziemlich ähnliches Profil haben. Einmal Taylor Nipp und eben Lucy Charles Barclay, beides schnelle Schwimmerinnen, beides wirklich exzellente Radfahrerinnen, wo man normalerweise sagen würde, Taylor Nipp auf jeden Fall mit der Nuance ein bisschen besser zu sein.
Wahrscheinlich, ja.
Vielleicht Hawaii sogar dann noch besser, weil es nur geradeaus geht und technisch nicht so hoch anspruchsvoll ist. Laufen haben sie einfach beide gezeigt, dass es funktioniert. Taylor Nipp vielleicht noch ein bisschen mehr den Beweis fällig, dass auch ein richtig guter Marathon funktioniert. Also ich meine, in Texas ist sie jetzt eine 3:04 gelaufen. Mhm. Ist in Ordnung. Auf Hawaii ist sie eine 3:05 gelaufen. Das ist ein ziemlich ähnliches Niveau. Texas ist auch nicht immer das leichteste Rennen, was einen schnellen Marathon
absolut
angeht.
Nicht, ne?
Nichtsdestotrotz haben da eben auch andere Athletinnen oder eine andere Athletin, nämlich Katerina Matthews, gezeigt, dass man eben unter solchen Bedingungen auch eine 2:49 laufen kann. Und damit sind wir zum Beispiel bei der dritten Athletin, Katerina Matthews, und eben mit der vierten Athletin Laura Philipp, zwei Athletinnen, die uns hier in Hamburg dieses Jahr wirklich eine Sahnehaube an Rennen gegeben haben. Und diese beiden Athletinnen sind so eigentlich auch ziemlich genau das gleiche Profil. Im Schwimmen ein Ticken langsamer, beides gute Radfahrerin, und im Laufen würde ich sagen, normalerweise vor Taylor Nipp und eben auch Lucy Charles Barclay, auch wenn sie beide ihren besten Tag haben. Wenn man sich jetzt so die Rennen der Saison anguckt mit Texas und Hamburg, und da kann es schon extrem spannend werden, wenn man sich die vier Athletinnen anguckt, wie da eventuell die Renndynamik ist und wie es auch vom Start her losgeht.
Ja, total verrückt. Freue ich mich jetzt schon drauf. Werden wir noch ganz häufig diskutieren, weil es ist genau so, man kann sich jetzt, es ist genauso, wie du sagst, es wird jetzt da, gerade auf Hawaii, wird es dann darauf ankommen, wie ist die Gruppe nach dem Schwimmen? Gibt es überhaupt eine Gruppe? Schafft Lucy Charles Barclay das von vorne zu schwimmen, ohne irgendjemanden noch dabei zu haben? So. Wie viel müssen die anderen? Das ist auch die Frage, das habe ich mich dann tatsächlich jetzt in London auch gefragt. Wie viel Körner kostet dann so ein Schwimmen Lucy Charles Barclay und wie viel müssen die anderen schon investieren, ne? Um da auf Biegen und Brechen dabei zu sein? Kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht. Das ist wirklich, wirklich schwer zu sagen. Also ich glaube, dass das Lucy wirklich keine Körner kostet, quasi so, ne? Für die ist das okay, die hat halt ihr Tempo. Aber da wird es wirklich spannend zu sehen, ob sie da in der Lage sein wird, quasi zu sagen, okay, ich verschärfe das jetzt so weit, dass ich mir einen taktischen Vorteil dadurch erarbeiten kann, um quasi die Lucy Charles Barclay-Taktik anwenden zu können. So, ciao, ich bin weg, ich mache wieder den ganzen, ich sehe euch später, ich mache den ganzen Tag das Rennen wieder alleine. Das ist ihre Realität schon immer gewesen. Ich meine, dass sie jetzt Leute dabei hat und dass da trotzdem, ich bin ein bisschen aufgejuckelt dadurch schon so, ne, dass sie jetzt eben hier eine ganz andere Realität halt vorfindet und trotzdem als Siegerin daraus hervorgeht, finde ich, muss einem verdeutlichen, dass wir es eigentlich mit einer besseren Lucy Charles Barclay zu tun haben, als die wir schon gesehen haben. Und das ist auch noch ein bisschen Zeit. Es ist ja noch ein bisschen hin.
Absolut. Ich finde da eher so ein bisschen den Punkt, wenn man sich jetzt 2 Jahre zurückerinnert, wie das Rennen auf Hawaii war, da war es so, Lucy Charles Barclay schwimmt vorne weg und Taylor Nipp befindet sich irgendwie in der Gruppe, macht nicht viel Druck und schwimmt damit. Da finde ich es eher interessant, ob Taylor Nipp nicht diesmal sagt, ey, hier Lucy, ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen, ich schwimme mit dir mit. ob da dann nicht schon so eine Dynamik entsteht, dass sie mitschwimmt. Weil zum Beispiel bei der Ironman 73 Weltmeisterschaft in Lahti war es ja so, dass Taylor Nipp da vorne einfach weggeschwommen ist oder mitgeschwommen ist und da niemand irgendwie hat ziehen lassen, sondern wirklich komplett vorne mit dabei war. Und man muss sagen, auf Hawaii waren es irgendwie, glaube ich, eine Dreiviertelminute oder so, die Lucy Charles-Barclay dann Vorsprung hatte gegenüber Taylor Nipp. Und da finde ich es eher interessant, ob Taylor Nipp nicht sagt, okay, ich kann das Rennen hier nicht gewinnen, aber verlieren. Und
ja,
diesmal möchte ich es nicht
schon
verlieren.
Ja, genau.
Also ob da nicht eventuell so ein bisschen die Dynamik mitgegangen wird. Weil ich meine, wenn man als Zweier-Team unterwegs ist und sich da schon nochmal ein paar Mal abwechseln kann beim Radfahren, ist, glaube ich, was anderes, als wenn du da die ganze Zeit 180 Kilometer mit dir komplett alleine beschäftigt bist und vielleicht immer mal wieder gucken musst, ob deine Flaschen nicht rausfallen.
Ja, aber das ist für Lucy Charles-Barclay, ist das kein Hindernis, noch nie gewesen. Das ist das, was sie kennt. So war es schon immer und entweder kam da noch jemand vorbei oder es kam niemand vorbei.
Absolut, aber ich denke halt eher an Taylor Nipp in der Hinsicht.
Und
dann wird es spannend, genau wie du sagst. Was machen Laura Philipp, Kat Matthews, Katerina Matthews, selbst noch nie wirklich richtig stark auf Hawaii gewesen.
Ja, muss man glaube ich so sagen. Ja.
Muss man so sagen, genau. Ja. Aber einfach mit Riesenergebnissen im Rücken. Und wenn sie es dieses Jahr da vielleicht mal aufs Parkett bringt, ohne zu viel Druck zu haben und komplett gesund durchzukommen, kann man da wirklich...
Es wird verrückt, sagen wir, wie es ist. Das ist auch nicht vorhersehbar. Also wer da jetzt sagt irgendwie so, ja, da weiß ich, wie es ausgeht, da würde ich sagen, woraus nimmt man dieses? Also alle, die wir jetzt aufgezählt haben und über die, wir haben jetzt Performances gezeigt, wo man einfach sagen muss, die sind siegwürdig. Die zeichnen dich, damit kann man Hawaii gewinnen. Dann stellt sich eben nur die Frage, warum ist das so? Was war dann mit den anderen sozusagen? Ne? Also warum hat es bei denen dann nicht gereicht? Aber ich würde tatsächlich so weit gehen und zu sagen, okay, die sind, ich weiß gar nicht, ob man da so ein Ranking machen kann. Und wenn ich eins machen sollte, würde ich zu diesem Zeitpunkt einfach aufgrund der Ergebnisse, die wir schon so gesehen haben, tatsächlich Taylor Nipp auf die 4 setzen. Aber vielleicht ist es halt einfach auch dieser Zeitpunkt, wenn sie einfach den Fokus so gelegt hat, einfach aufs Ende des Jahres. Ne? Wenn ich meine, sie hat ja noch so viel Eisen im Feuer. Ne? Es ist ja nicht in Anführungszeichen nur Hawaii. Ne? Wie man zum Beispiel bei Laura Philipp, das ist ganz, ganz klar. So, ne? Da waren jetzt diese Zwischenhypes sozusagen, um die Saison vernünftig zu füllen, aber richtig, richtig knallen soll es dann auf Hawaii. Und ja, weiß ich nicht. Da ist halt einfach, vielleicht ist das Potenzial auch noch nicht ausgeschöpft bei Taylor Nipp.
Das werden wir erfahren.
Das werden wir alles noch sehen.
Das werden wir auf jeden Fall erfahren, genau. Ja. Deutsche Frauen waren auf jeden Fall nicht am Start. Daniela Kleiser musste kurzfristig absagen.
Ja.
Und leider schon vorzeitig absagen musste auch Caroline Pohle, die irgendwie so ein bisschen, ja... Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß, kann man da fast sagen. Jetzt, genau, die 4. Absage hintereinander für die T100, überall gemeldet gewesen, immer wieder krank. Da kann man nur hoffen, dass es quasi zu den T100-Rennen jetzt, die ausstehen, irgendwie noch alles zusammenpasst, je nachdem, ob Valencia wirklich noch eine, Ersatz findet, nachdem da die unvorhersehbaren Bauarbeiten im Hafen waren oder sind, dass das Rennen abgesagt werden musste. Genau, rein theoretisch müsste sie 4 Rennen erfüllen plus das Grand Final. Und wenn Valencia nicht stattfindet, wären es quasi nur noch 3. Dann ist so ein bisschen die Frage, ob da eventuell auch generell reduziert wird oder nicht.
Möglicherweise noch Anpassungen stattfinden, ja.
Genau, aber da muss man auf jeden Fall schauen, in welche Richtung es geht. Das nächste Rennen wird auf jeden Fall an der French Riviera sein.
Riviera. Ja, und was sich ja natürlich jetzt andeutet, ist, dass über die eine große Baustelle, Hawaii haben wir schon gesprochen, aber was sich sonst noch so tut, irgendwie so letztendlich ist das Rennen um den WM-Titel, das ist es ja letztendlich, ist einfach komplett offen und wird super, super spannend. Und da wird man dann am Ende sehen, wie viel Luft die einzelnen Kandidatinnen dann am Ende noch haben, weil es ja nur einen Teil betrifft irgendwie, das Hawaii-Thema. Und es danach ja noch sehr, sehr weit noch geht, so das Jahr. Es ist ja dann noch nicht um.
Absolut.
Und das wird spannend.
Und da, ja, und das finde ich auch das Geile, dass es eigentlich so ist, so nach, ich finde, am Ende letzter Saison hast du so gedacht, okay, Taylor Nipp, alle Rennen, die sie bestritten hat bei der T100, hat sie alle gewonnen. Auch in unterschiedlichen Renndynamiken, das muss man ja auch absolut sagen. Es war ja nicht so, dass sie immer einfach alles vorne weggefahren ist. Ich meine, das große Finale war ja wirklich auch spannend, dass sie es da geschafft hat, dann trotzdem sie sich beim Radfahren nicht so weit absetzen konnte, das zu gewinnen. Und nachdem das halt so war, hat man ja so ein bisschen am Anfang der Saison gedacht, okay, es könnte wieder fast langweilig werden, wenn Taylor Nipp hier wieder alles gewinnt, aber da ist echt ein ganz anderes Bild.
Ja,
genau.
Ja.
Julie Deron führt aktuell mit 96 Punkten, Kate Woff und Taylor Nipp sind auf Platz 2 und 3, Lucy Charles Barkley auf Platz 4 mit 84 Punkten. Dann kommt schon Jessica Learmans mit ein bisschen Abstand mit 68 Punkten. Bis auf Julie Deron haben die anderen drei dahinter eben nur 3 Rennen aktuell eingebracht. Das heißt, da ist auf jeden Fall so, dass da rein theoretisch noch paar Punkte fehlen, aber das ist einfach dieses extrem Spannende, wie eng es da zusammen ist. Und Julie Deron selbst hat ja in Singapur hat sie nur 9 Punkte eingebracht. Das heißt, da sind auf jeden Fall auch noch ordentlich Punkte irgendwie zu holen als Streichergebnis. Da wurde sie halt nur 12.
Ja.
Von daher extrem spannend, richtig gut, dass sich es in die Richtung entwickelt hat. Und es zeigt auch einfach, oder ist einfach, finde ich, richtig Werbung dafür, dass halt auch im Frauenfeld, wo es doch dann manchmal heißt, irgendwie so, ja, da ist so eine Athletin, die alles dominiert, einfach so eine breite Spitze jetzt geworden ist, dass man eben nicht festlegen kann, wer da irgendwie gewinnt und das Ding holt.
Ja. Das ist ein herrliches Schlusswort, würde ich sagen, zu den Frauen. Da bleibt es auf jeden Fall mega spannend. Und bei den Männern sieht es ja quasi ganz genauso aus. Auch da ist große Spannung angesagt. Mit einem Deutschen an der Spitze.
Mit einem Deutschen an der Spitze, genau. Die Deutschen haben mehrere Eisen im Feuer, aber aktuell grüßt Mika Not von ganz oben. 4 Rennen gemacht, 3-mal auf dem Podium gestanden und in Singapur 9. geworden. Da ist er ja so ein bisschen hochgegangen, hat demnach da nur 12 Punkte in Anführungsstrichen eingebracht. Jelle Gehns, der nur 3 Rennen hat, ist 3 Punkte dahinter. Also der hat da nochmal ein bisschen mehr abgeliefert. Singapur ist er gestartet, aber nicht ins Ziel gekommen und dann Platz 2, 1 und 3. Mika Not hat Platz 3, 3 und 2. Also beide die Athleten bei den Männern, die eben 3 Podiumsplätze schon haben. Und da muss man einfach sagen, Mika Not mega konstant, zeigt ja jedes Rennwochenende, finde ich, bei der T100 ein richtig konstant gutes Rennen. Und was ich bei ihm richtig gut finde, ist, dass er eben nicht versucht, irgendwie mitzuschwimmen, sondern auch der Athlet ist, der Akzente setzen kann, die Dynamik mitbestimmt, auf eine ganz andere Art und Weise als Rico Bogen.
Ja.
Aber Mika Not schafft es, die Renndynamik im gesamten Feld oder für das Rennen jeweils mitzugestalten. Und hat auch jetzt einfach wieder gezeigt, dass er mit allen drei Disziplinen vorne komplett konkurrenzfähig ist und da mega gut mitmachen kann. Und ja, jetzt eigentlich ja, so ein gegen, ja, ist es das Triathlon-Comeback des Jahres von Hayden Wild? Oder des Jahres auf jeden Fall? Oder überhaupt?
Ich würde sagen, muss man so sehen. Auch da, wenn ich schon viel Geld verloren hätte bei Lucy Charles Barkley und ihrer Platzierung, hätte ich hier definitiv nicht unbedingt vor dem Rennen. Für mich war es einfach schon eine mega Überraschung, dass es überhaupt an die Startliste geschafft hat. Und da muss man einfach, ich weiß nicht, wie sowas geht, keine Ahnung. Also da hat dann offensichtlich auch alle Räder haben ineinander gegriffen. Das muss die perfekte Regeneration gewesen sein mit dem perfekten Einsatz, der dann auch da geliefert wurde. Man konnte es ja so ein bisschen auf seinen Social-Media-Kanälen dann auch tatsächlich ja auch verfolgen. Aber ich hätte es nicht für möglich gehalten. Es waren 97 Tage von der OP bis zu dem Zeitpunkt, dass er da als dominanter Sieger über ein Weltklassefeld da ins Ziel kommt. 97 Tage.
Muss man einfach so stehen lassen. Er hat genau diese drei Tage hat er extra noch gecuttet. Wollte unter den 100 bleiben. Nein, einfach beeindruckend, wenn man sich überlegt, es gibt ja auch Bilder von ihm, die er da nach dem Radunfall gezeigt hat, mit punktierter Lunge, Schlüsselbein gebrochen, Rippen gebrochen. Also es war ja jetzt nicht so, dass er nur mit einer Verletzung zu kämpfen
Schulterblatt,
hatte.
Ne? Schulterblatt, ne? Genau. Nicht Schlüsselbein, sondern Schulterblatt.
Schulterblatt gebrochen, genau. Also es sieht ja wirklich so aus, als ob da ein Hai in seine Schulter
ja, die Narbe ist geil, muss man einfach tatsächlich sagen. Also das steht einmal, also das steht wirklich jedem so richtig schön. Da kann man sagen, ja, da war der ganze Kiefer sozusagen einmal drumherum. Ja. Wahnsinn, wahnsinnig gute Narbe.
Wirklich beeindruckend. Da kann man, ich finde, es ist so ein bisschen die Frage, also natürlich hat er komplett die Rehabilitation komplett ausgeschöpft, würde ich sagen, alle Steine umgedreht. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob andere Athleten das genauso hinbekommen hätten wie er oder ob er extrem davon profitiert hat, dass er einfach Red Bull als Sponsor hat und da wirklich, ihm standen ja wirklich Tür und Tor offen. Er ist aus Andorra dann nach Österreich gefahren, hat da im Red Bull Trainingszentrale alles bekommen, was er irgendwie bekommen konnte.
Das muss schon krass sein. Genau. Lucy Charles Barkley hat man da auch schon gesehen, Sam Laidlaw, das haben schon mehrere quasi in Anspruch genommen.
Absolut.
Das muss gut sein, sagen wir mal so.
Das nur die Triathleten. Also von daher, glaube ich, hat er da wirklich die goldene Karte, was so diese ganze Reha angeht. Aber nichtsdestotrotz muss man als Athlet ja da auch erstmal direkt den Hebel wieder so umlegen, den Fokus so haben, dass man da nicht irgendwie den Kopf in den Sand steckt und denkt, oh, warum ich und am Anfang der Saison und jetzt komme ich gar nicht mehr wieder. So hat man es ja so ein bisschen gedacht und jetzt ist er Mitte des Jahres, hat noch alle Optionen komplett in der T100-Serie anzugreifen. Also ich meine, er hat jetzt zwei Rennen absolviert, beide hat er gewonnen und es sind letztendlich mindestens noch drei ausstehende plus das Finale oder eben vier, wenn noch Ersatz kommt. Das heißt, er ist der Athlet, oder was heißt der Athlet, aber er hat auf jeden Fall alle Chancen, da noch komplett mit dabei zu sein und ist halt mit nur zwei Rennen aktuell auf Platz 5 der Liste oder auf dem Tableau der T100 mit 70 Punkten. Von oben grüßt Mika Not mit 4 Rennen mit 93 Punkten, aber das zeigt einfach, dass er da komplett in Schlagdistanz ist. Also zwei Rennen, zwei Siege geben einem da auch ein gutes Polster.
Ja, vor allen Dingen, also ich habe gedacht, vielleicht, dass er am Ende der Saison nochmal ein Comeback gibt und auch in der Serie, um zu sagen, ey, ich bin wieder da, ich greife wieder an, ihr habt mich auf dem Schirm fürs nächste Jahr.
Bitte gib mir einen Vertrag.
Ja, aber dass ihm das so früh gelingt, da wieder einzusteigen und nicht nur wieder einzusteigen, sondern das Rennen zu gewinnen und dann wirklich jetzt wieder voll dabei zu sein. Also ganz sicher hat ihm einfach auch seine Form dabei geholfen, die er hatte zum Zeit der Verletzung. Das darf man ja jetzt nicht vergessen, dass er quasi ja nicht aus einer langwierigen Verletzung kommt, die quasi seine ganze Vorbereitung zunichte, sondern er war ja wirklich top, top fit, hatte das WCCS-Rennen in Abu Dhabi gewonnen, da schon gezeigt, okay, es geht hier, das war im Februar, ne? Es geht nur über mich, hat wahnsinnigen Laufsplit bei dieser Laufveranstaltung, ja kurz vor seinem Unfall, dann war letztendlich gezeigt, ich bin der Läufer, den es hier zu schlagen geht. Und das war die Form. Und offensichtlich scheint ihm das gelungen zu sein mit, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel Rolle dann auch die medizinische Versorgung eben spielt, dass man dann eben sagt, okay, ich kann sofort wieder aufs Rad gehen, das kann ich konservieren. Ich kann am Anfang, man kann es ein bisschen nachvollziehen, ne? Auch diese klassischen Wiedereinstiegsdinge, ganz kurz laufen, dann gehen, laufen, gehen und das Gehen dann mit Steigung, damit es einen auch ein bisschen belastet und so weiter, ins Schwimmtraining wieder einzusteigen. Und das stelle ich mir als größtes Hindernis vor, ne? Wo wir immer sagen, ja, wenn du nicht beim Schwimmen gleich dabei bist, dann war es das, dann bist du weg vom Fenster. Offensichtlich nein. Also ich meine, letztendlich hat er hier beim Schwimmen darum gekämpft, irgendwie dann im Rennen zu bleiben, aber auf welchem ist er gelandet? 16. Schwimmzeit letztendlich.
Gut, aber eine halbe Minute hinter, ne? Also das muss man sagen, genau. Eine halbe Minute dahinter, beziehungsweise so eine Dreiviertelminute, Minute hinter dem schnellsten Leo Berger. Ja, also bei einer Schulterverletzung, ich bin ja Anfang des Jahres da auf der Bahn unglücklich hingefallen, auf die oder nicht auf die Schulter, sondern auf den Ellbogen. Hab mir da die Schulter ein bisschen hochgedrückt. Ich habe jetzt auch keine Reha gemacht im Red Bull Zentrum. Vielleicht würde es dann ein bisschen anders aussehen. Aber es ist immer noch so, dass ich beim Schwimmen schon merke, dass die Schulter was abbekommen hat, dass da so ein Ziehen, Schmerz drin ist. Und da muss man einfach sagen, wenn du dir das gesamte Schulterblatt zerstörst, das irgendwie zusammengeflickt wird, mit Drähten zusammengehalten wird und festgeschraubt wird, dass der, Wahnsinn. Ich glaube, noch nicht mal einen Monat nach seinem Sturz hat er die ersten Schwimmzüge wieder im Becken gemacht. Also das muss man sich einfach mal vorstellen und das ist wirklich beeindruckend vom gesamten Willen her und dann noch beeindruckender ist, wie es dann jetzt einfach am Wochenende abgeliefert hat.
Ja, und dass ihm das dann gelingt, tatsächlich auf dem Rad bei dieser Konkurrenz dann, ne, dann tatsächlich auch so wieder nach vorne zu fahren, da in Schlagdistanz zu kommen und dann braucht es letztendlich ja gar nicht mal die beste Laufzeit des Tages. So, ne, so einfach, das hat ja schon, es hat dann einfach gereicht, das einfach kontrollieren zu können von vorne. Und da ist dann immer die Frage, wie viel mehr wäre da jetzt noch drin gewesen. Ich meine, Real Talk sah ja nicht mal angestrengt aus. Ja.
Es gab auf Instagram so ein ganz geiles Reel, wie er in Singapur ist. Da ist es ja so, dass er beim Fahrradfahren so ganz lässig in die Kamera lächelt. Und dann jetzt in London war es doch so, dass er in der Verfolgung von Rico Bogen ist und dann auch ein riesen Lächeln auf den Lippen hat. Und dann so, immer wenn Hayden Wyatt lächelt, gewinnt er so ungefähr. Ja, einfach wirklich beeindruckend, was für eine Lockerheit da im gesamten Lauf ist. Aber ich glaube, dass auch, wenn man das vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich dann mit Rico Bogen nimmt, gerade auf der Laufstrecke, Hayden Wild bringt vom Gesicht runter an eine hohe Lockerheit mit. Und bei Rico Bogen sah es schon so ein bisschen aus, dass er da kämpfen musste.
Musste er auch. Er hat sich im Nachhinein ja auch dazu geäußert, hat das eingeordnet und hat halt gesagt, er hat halt schon, und das ist ja immer die Frage, oder die wir uns auch im Vorfeld gestellt haben, ist halt immer dieses, so eine Attacke zu machen auf dem Rad und dann wirklich so Attacke zu machen, dass du es schaffst, innerhalb kürzester Zeit einen großen Vorsprung rauszufahren. Das war der Plan. Was nicht der Plan war, war, dass er seinen Radcomputer verloren hat. Also so hat er gesagt, daher wusste er auch nicht so richtig, wie trete ich jetzt hier eigentlich drauf? Aber das war nur ein Teil des Problems. Also er hat gesagt, er hat schon auf dem Rad gemerkt, dass er die Kohlenhydrate nicht reinkriegt und die sind dann auch wieder rausgekommen beim Laufen. Und war vor 2 Wochen auch schon krank und möglicherweise war der Magen einfach noch nicht wieder bereit für diese große Aufgabe, die so ein Rennen einem dann irgendwie aufbürdet. Da hat es dann einfach nicht gereicht. Von daher weiß ich nicht, wie hoch man jetzt diesen wirklich in Anführungszeichen Einbruch hängen muss. Es war nur halt leider, und das ist halt das Auffällige, es war aus Rico Bogens Sicht halt eben nicht das erste Mal dieses Jahr mit unterschiedlichen Gründen, unterschiedlichen Voraussetzungen, und es ist ja auch schon mal gut gegangen, diese Flucht nach vorne. Ne? Also von daher finde ich, ist das zu diskutieren, ob man das generell in Frage stellen muss, ob er da ein bisschen zu viel macht vielleicht und er dann hinten raus dafür bezahlen muss. Was glaubst du?
Ja, es war auf jeden Fall sein zweitbestes Saisonergebnis mit Platz 5. Vancouver wurde er 6. und Singapur 10. San Francisco, wie gesagt, hat er gewonnen. Da war er ja letztes Jahr auch schon richtig stark im Zielsprint mit Kyle Smith und Martin van Riel. Ja, es ist immer extrem schwer. Letztendlich hat man irgendwie so 100%, die man irgendwie aufs gesamte Rennen einbringen kann. Und man hat ja schon auch irgendwie so seine Stärken und Schwächen. Und bei Rico Bogen ist es ganz klar, dass er beim Schwimmen eine absolute Stärke hat. Und beim Radfahren, wenn man sich das so anguckt, wirklich kaum einer ihm irgendwie das Wasser reichen kann. Ja. Und es ist ja wirklich, also extrem beeindruckend, wie er gegenüber der Weltklasse wirklich diese Lücken rausfahren kann. Und wenn man sich da das Interview von Willi Hirsch, das wir auch bei Triathlon Plus auf der Seite haben, durchliest, ist es so, dass beim Radfahren von Anfang an Ballett gemacht wird. Also da ist es nicht so, dass irgendeiner irgendwie großartig da mal ein bisschen zurücknimmt, so dass man dann was rausfahren kann, sondern alle fahren da wirklich irgendwie an der Papierkante. Und Rico Bogen schafft es einfach, da der gesamten Weltelite mindestens eine halbe Minute oder noch mehr abzunehmen. Von daher ist es wirklich sehr beeindruckend und wahrscheinlich dann auch einfach sehr, sehr schwer, vielleicht so ein bisschen dieses Selbstvertrauen zu haben, wenn ich vielleicht ein Müh weniger mache oder jemanden mit mir mitfahren lasse, mich da abwechseln kann, dass er es schafft, dann hinten raus beim Laufen auch noch richtig zu regulieren und nicht zu sagen, okay, ich komme jetzt in T2 mit jemandem zusammen an, aber der läuft mir jetzt sowieso weg. Das ist dann so ein bisschen die Frage.
Das wäre so ein bisschen die Befürchtung, die ich hätte, wenn er sagen würde, ja, ich lasse es jetzt aufs Laufen drauf ankommen. Ich meine, da sind dann halt einfach, dann kommt es halt ganz stark darauf an, mit wem kommst du da jetzt in die Wechselzone, ne? Und da sind dann, ja, tatsächlich, glaube ich, bei den Männern, ja, Maarten van Riel war jetzt nicht dabei sogar, ne? Und Jelle Gehns, der die beste Laufzeit des Tages hatte man den Eindruck, der ist erst später aufgewacht. So, er hat aber auch selber gesagt, auch hartes Rennen für ihn und schwierig und so weiter. Aber der hat ja die Laufbeine auch noch gefunden dann am Ende, ne? Und wenn du mit dem da reingehst und der ist in einer Topform beim Laufen, da gibt's so viele in diesem Feld, dann ist das vielleicht auch nicht die richtige Alternative. Ich glaube, also ich habe so das Gefühl, das ist die Karte, die Rico Bogen spielen muss. Und manchmal geht's gut und manchmal geht's nicht gut.
Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also ich kann es komplett nachvollziehen, bin da viel, viel mehr Sportler jetzt vielleicht noch drin dann so und würde sagen, ja, extrem schwer, die Taktik komplett zu ändern. Man muss dann natürlich so ein bisschen gucken. Also in San Francisco war es, glaube ich, so, dass Jelle Gehns ihm eine Minute abgenommen hat beim Laufen. Da war Rico Bogen richtig stark dabei. Jetzt natürlich unter den ganzen Umständen muss man sagen, 6 Minuten sind einfach zu viel.
Ja,
aber so viel kannst du auch auf dem Rad nicht rausfahren bei 80 Kilometern.
Ja, aber 14 bester Laufsplit ist auch nicht der Maßstab.
Das ist absolut nicht sein Maßstab. Wenn man jetzt sagt, er ist so im Bereich von Mika Not oder sogar Hayden Wright von einer Minute eins, dann ist es, glaube ich, so, dass es vielleicht sogar ausreichen würde, wenn er da ein bisschen sich zurücknimmt. Aber es ist natürlich dann auch immer die Frage, inwiefern schaffst du es, dich ja da mit deinen Konkurrenten so zu etablieren oder so zu engagieren, dass du im Rennen dann Schulter an Schulter läufst. Vielleicht ist es auch einfach angenehmer, vorne weg alleine zu laufen und der Gejagte zu sein, anstatt die ganze Zeit so den Druck zu haben, sich da Schulter an Schulter mit jemandem zu matchen. Also deshalb, es gibt da viel zu viele Komponenten. Dennoch wäre es mal interessant, bei noch 3 ausstehenden Rennen, mindestens bis zum Finale, da einfach mal vielleicht eine andere Taktik zu sehen, ob es funktioniert. Aber ich glaube, es ist definitiv auch kursabhängig, wenn der Kurs vielleicht noch ein bisschen mehr ihm in die Karten spielt. London war es, glaube ich, vom Radfahren eben nicht hundertprozentig.
Ja, und trotzdem gelingt ihm das, ne? Einfach mit drauf treten. Das ist schon sehr, sehr beängstigend für die Konkurrenz.
Ja, absolut. Aber wenn da vielleicht so ein Kurs wie San Francisco eben dann noch mehr in die Karten spielt, dass da mit der Menge Druck, die er auf die Platte bringt, schafft, mehr rauszufahren.
Dann kann es funktionieren. Ich glaube, das ist tatsächlich das. Und ich bin gespannt tatsächlich darauf, ob wir dieses Jahr noch, also das ist natürlich Spekulation, aber ob wir noch einen anderen Sieger als Hayden Wild überhaupt sehen können. Also wenn es bei ihm richtig läuft, dann müssen die anderen sich was einfallen lassen. Die müssen quasi dafür sorgen, dass er irgendwie nicht beim Schwimmen vorne mit rauskommt. Sie müssen irgendwie ihm beim Rad abschütteln. Das wird nur schwer gelingen. Selbst bei dem Rückstand, den er hatte, ist er jetzt quasi mit der zweitbesten Radzeit ganz, ganz weit nach vorne gefahren. Das konnte ihn nicht aufhalten und den Lauf absolut kontrolliert.
Ich glaube, Mika Not geht die Treppe noch weiter nach oben.
Ich bin sehr gespannt und da stelle ich jetzt die Frage, ich habe sie mir selber noch nicht beantwortet, deswegen darfst du das zuerst. Gewinnt Mika Not ein Rennen noch dieses Jahr? Oder wird er einfach Weltmeister, ohne dass er ein Rennen gewonnen hat?
Das wird dann schon ziemlich schwer, wenn du sagst, dass Hayden Wild jetzt alle Rennen gewinnt, dann ist Hayden Wild
Sieger. Ja, genau, das wird die große Frage.
Ja. Ich glaube schon, dass Mika Not es schafft. Ich sage, dass Mika Not auf jeden Fall die Puzzlesteine so weit zusammen hat, dass er dieses Jahr noch diesen einen irgendwie letzten Ticken schneller setzen kann und da sich auf jeden Fall noch einen Sieg holt. Und damit ist er genauso wie Rico Bogen richtig gut im Rennen ums Podium für die Gesamtwertung. Und ich finde, das ist auch einfach ziemlich cool zu sehen, dass bei den Männern 2 Deutsche unter den Top 3 aktuell sind und auch, wenn man jetzt mal so ein bisschen weitergeht, ich meine, mit Justus Nieschlag und Nicolas Mann haben wir natürlich auch 2 Leute, die einen festen Vertrag haben, für die es jetzt da gar nicht gut lief. Aber mit Willi oder Wilhelm Willi Hirsch hatten wir jetzt einen, der das zweite Mal eine Wildcard hatte, das zweite Mal es geschafft hat, unter die Top 10 zu kommen. Beim ersten Mal in Vancouver, ja eigentlich so Last-Minute-mäßig irgendwie angereist, vom Rollfeld direkt aufs Rollfeld der die 100, so ungefähr. Da wurde er 10., jetzt wurde er 8. Von daher muss man sagen, wenn da die Konstanz bei ihm so weitergeht, kann er, glaube ich, schon darauf hoffen, dann einen festen Vertrag zu bekommen. Aber eben mit Justus Nieschlag und auch Nicolas Mann oder wenn man sich Antonio Benito Lopez anguckt, dann sind es, oder sogar Leo Berger, sind es so krasse Namen und alles Leute, die schon mal auf dem Podium standen oder unter den besten 5 waren, die es da einfach richtig weit durchreicht. Und
volle Kanne.
Und Antonio Benito Lopez wurde in Vancouver 4., jetzt wird er 13. Und das zeigt einfach, dass wirklich so Nuancen, minimale Sachen so hart dafür entscheidend sind, ob du es schaffst, in die Top 10, Top 5 oder aufs Podium zu kommen oder ob es sich irgendwie ganz weit durchreicht. Wilhelm Hirsch hat zum Beispiel beim Radfahren die Kette irgendwie so leicht verloren am Umschaltröllchen, musste die nochmal umlegen, hatte keine Chance mehr, die Lücke nach vorne zu schließen, musste das Rennen so ein bisschen anders gestalten, aber einfach beeindruckend. Ich meine, mit Juri Keulen hat er jetzt auch, mit dem Niederländer, der ja auch im vergangenen Jahr Singapur gewonnen hat, hat er jetzt auch einen Athleten dabei, um sich rum Richtung Laufstrecke, der auch richtig gut laufen kann und beide einfach mal zweite und drittschnellste Laufzeit hinter Jelle Gehns.
Ja, Juri Köln, auf jeden Fall. Ja.
Das ist einfach beeindruckend. Also da hat es irgendwie ganz gut zusammengepasst und weil Willi Hirsch halt bei der T100 Tour aktuell einen Ticken besser als auf der Langdistanz, muss man einfach so sagen.
Ja. Und ja, irgendwie auch hart mit anzugucken, ne? Dass dann Justus Nieschlag überrundet wird, so. Das ist natürlich auch der Anzahl der Runden geschuldet, aber es ist trotzdem, haben wir nicht zum ersten Mal gesehen. Du bist halt dann irgendwann weg vom Fenster, du hast das fantastisch zusammengefasst und dann, ja, und dann wird so eine, sagen wir mal, konstante Leistung wie von Menno Kohlhaas, der sich mega gefreut hat über seinen 4. Platz als Comeback, ne? So, das, da wird dann, das führt dann auch zum Erfolg am Ende, wenn du keine Ausreißer hast, so, ne? Und dann einfach so mit dranbleiben kannst. Nicht ganz vorne, aber immer in Schlagdistanz.
Ja, 4. kann man schon fast sagen. aber so, ich finde, so ist bei Mika Not auch ein bisschen. Also der ist einfach extrem konstant, setzt da seine Akzente im Rennen, aber hat einfach über alle drei Disziplinen, wie eben Menno Kohlhaas, so ein hohes Niveau, dass da auch dann von hinten kein schneller Läufer irgendwie mehr, bis auf Jelle Gehns vielleicht, von hinten großartig kommen kann, um ihn zu überholen. Und da ist dann keine großartige Verschiebung mehr. Also das ist wirklich so der Punkt. Auch mit Gregory Barnaby, der jetzt nach einer langen Verletzungszeit wieder zurückkam, wird 9. Da zeigt einfach, dass quasi die Leistung schon ausreicht, in die Top 10 zu kommen, aber er selbst sah, das war ein harter Tag im Office.
Ja, voll, aber Jelle Gehns ja auch, ne?
Also genau. Also das ist schon richtig hart. Und mit Sam Long, ja.
Ja, was macht man mit Sam Long?
Es ist so
chancenlos.
Chancenlos,
muss man tatsächlich so sagen. Hätte ich nicht gedacht unbedingt. Ich hätte gedacht so, ja. Aber das ist, was wir auch schon öfter diskutiert hatten. Möglicherweise ist seine Arbeit, die er ins Schwimmen investiert hat und so weiter, ist möglicherweise einfach auch nur das, um den Abstand auf dem katastrophalen Niveau zu halten, in dem es schon vorher war. Das klingt hart, ist aber so. Ja. Ist chancenlos nach dem Schwimmen.
Ja, und da fand ich auch beeindruckend, es ist wahrscheinlich, und da sieht man wirklich, ich meine, der hat hier jetzt die 12 schnellste Radzeit für einen, der normalerweise irgendwie auch vorne mitfährt. Das ist vielleicht wirklich so der Punkt, dass London jetzt nicht unbedingt der Kurs ist für die starken Radfahrer, um da richtige Akzente zu setzen. Bei Sam Long muss man einfach immer noch hervorheben, dass der sich, trotzdem er irgendwie über 4 Minuten oder 4 Minuten hinter der Spitze aus dem Wasser kommt, nicht wirklich schnell Rad fährt für seine Verhältnisse, einfach nie aufgibt und dann trotzdem die 4. schnellste Laufzeit rennt, da bis nach vorne sich versucht durchs Feld durchzuwühlen. Und das muss man, finde ich, Sam Long einfach komplett hoch anrechnen und sagen, dass das wirklich auch von der gesamten Manier und vom mentalen Angang her extrem stark ist. Dennoch muss man so ein bisschen überlegen, ob so die T100 das richtige Format für ihn ist.
Ja, wahrscheinlich nicht. Na, das ist tatsächlich auch, die Erkenntnis wird er ziehen am Ende der Saison, weil es wird nicht reichen für vorne. Das haben wir ja letztes Jahr bei dem einen oder anderen Athleten gesagt, wir haben gesagt, ja, okay, es reicht nicht für ganz vorne, aber wenn du dann am Ende unter den Top 10 bist, dann ist das was, wo man mitarbeiten kann, wo man sagen kann, ja, das kann schon meine Zukunft sein und ich gucke noch ein bisschen rechts und links. Aber jemand wie Sam Long, der auf der 70-3-Distanz einfach, ja, zu den Allerbesten auch gehört, ja, das ist dann einfach zu krass, der Unterschied.
Ich glaube, da absolut. Und bei ihm ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage dann, inwiefern es eventuell so ist, dass er mit den Ergebnissen mehr Geld verdienen kann als mit Ironman 70-3-Rennen, die vielleicht nicht in der Pro Series sind oder mit irgendwelchen anderen Rennen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, die man sich dann als Profiathlet stellen muss, ob man sich hierfür für den 9., 10. Platz so oder aktuell ist er ja 12. in der Gesamtwertung, den Allerwertesten aufreißt und guckt, dass da irgendwie dann am Ende das Geld zusammenkommt oder ob man da irgendwelche wirklichen Erfolge feiert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, den man dann als Profiathlet abwägen muss und dann am Ende ja für sich selber entscheiden muss, was man möchte.
Ja, es ist tricky. es ist wirklich tricky, weil letztendlich, ja, er so einen guten Stretch hatte, Ironman, ne, 70-3 St. George, zweiter, dann zwei gewonnen, Chattanooga, Eagleman und so weiter. Das ist einfach die eine Seite und ja, immer dieses Springen hin und her zwischen den Distanzen und zu überlegen, ja, eigentlich will ich aber auch ein Langdistanzathlet sein und so. Das ist... Ich hätte gedacht, dass das dieses Jahr konsequenter wird, also dass er einfach konsequenter hier sich konzentrieren kann und einfach deutlich machen kann, wenn ich mich darauf konzentriere, dann bin ich dabei. Hat nicht geklappt, muss man, glaube ich, jetzt schon letztendlich sagen.
Das stimmt. Da wird er, denke ich, auch wieder auf jeden Fall irgendwie alle Medaillen, sag ich, umdrehen, um zu gucken, wie es ist. Ich finde, bei so amerikanischen Athleten ist immer so ein bisschen, finde ich, mit Vorsicht zu genießen. Natürlich Eagleman, Chattanooga, St. George sind aber alles.
Ja, aber St. George war krass.
St. George war krass, also, genau. Das war richtig gut besetzt, war ja auch mit Lionel Sanders, da muss man sagen, war einfach richtig gut besetzt. Aber da ist es natürlich schon so, das europäische Rennen, glaube ich, für so Amerikaner dann schon nochmal einen Unterschied bringen. Weil wenn du dir anguckst, es war Lionel Sanders, Sam Long und dann bricht es auch schon insgesamt so ein bisschen weiter.
Ja,
ab, oder?
Nee.
Wow.
Ja, da war, jetzt erwischt mich hier mal hier.
Colin Tzutsch war Dritter mit ja, 4 Minuten Abstand
aber
schon.
Aber nur weil die vorne so Gas gegeben haben und weil Magnus Ditlev das Pech des Grauen hatte den Tag.
Okay, das stimmt. Also, Magnus Ditlev darf man da auf jeden Fall noch mit reinnehmen, ja. Aber ja, es wird auf jeden Fall, finde ich, bei ihm eine interessante Sache, in welche Richtung seine Entscheidung geht. Ich glaube, nächstes Jahr, wenn da Hawaii für die Männer wieder ist, ist es definitiv für einige Amerikaner nochmal reizvoller auf der langen Distanz. Und da kann Sam Long natürlich, oder spielt Sam Long so mit rein. Und da muss man schauen, glaube ich, wie die gesamte Saison für ihn ausgeht. Aber
naja, und wir sehen ihn ja dieses Jahr noch in Nizza. Also, das ist... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, an welcher Stelle er da rauskommt. Aber ich meine, da ist echt, da ist viel zu machen an dem Tag in Nizza. Und ja, und ich meine, es gibt ja auch noch sowas wie die 70-3-WM und so, ne? Also es wird schon noch das eine oder andere Rennen auch noch sehr interessant, wo wir, und das ist dann eben wieder doch, es sind dann doch die Ironman-Veranstaltungen, 70-3-WM und vor allen Dingen auch die Ironman-WM, wo dann nochmal die Leute aufeinandertreffen. Und ja, können wir beides nochmal besprechen. Also vielleicht fangen wir mit der Ironman-WM letztendlich an, weil sie als erstes im Raum steht. Da stellt sich, finde ich, bei dem einen oder anderen die Frage, wie viel war jetzt quasi das Augenmerk hier auf die T100 gerichtet und wie geht es dann auch danach noch weiter und was bedeutet eben dieser Ausflug nach Nizza irgendwie für die gesamte Saisonplanung. Bei den Frauen haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Bei den Männern, finde ich, kann man das noch nicht so richtig sagen, wenn man an so Leute wie Maarten van Riel zum Beispiel denkt, ne?
Maarten van Riel, mega Beispiel, hätte ich jetzt sofort gebracht. Richtig interessanter Athlet, finde ich, für Nizza. muss man ja einfach so sagen. Ja, also man merkt richtig, dass er den Fokus in die Richtung legt. Also die beiden Norweger, Gustav, oder eigentlich die drei Norweger, ja. Stornes, Iden, Blumfeld, ganz klar schon von vornherein gesagt, wie deren ganzer Fahrplan ist. Alle betteln sich gerade aktuell im Trainingslager gemeinsam. Aber bei Maarten van Riel hat man es auch genau gemerkt. T100 am Anfang hart im Fokus, Nizza macht der 70-3 und dann ist jetzt auch erstmal T100 kurze Pause. Da weiß ich nicht ganz genau, ob er da auf der Startliste für die French Riviera steht, vielleicht als Vorbelastung. Aber dennoch, absoluten Athlet, den man da komplett im Fokus haben muss. Aber zum Beispiel Magnus Ditlev, den hattest du eben angesprochen, um den ist es doch aktuell komplett ruhig geworden. Da bekommst du gar nichts mehr mit.
Ja, ja.
Also wenn ich so bei diesem Männerfeld, wer wie den Fokus legt, wer da eventuell jetzt nochmal einen kleinen Akzent setzt mit dem Rennen, wo er irgendwie doch noch auf der Startliste steht. Extrem spannend. Sam Laidlaw als Titelverteidiger von Nizza sozusagen. Ich finde, Männerrennen, Nizza.
Ja, der sich ja jetzt erst wieder in die Karten gespielt hat. Jonas Schomburg, ne, der gezeigt hat, dass er keine Eintagesfliege ist. Das wird verrückt. Also auch da wieder.
Lange gibt's auch noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, da war ich noch nicht fertig. Der Erinnerungen an einen zweiten Platz hat.
Ja.
Und das wird eine ganz, ganz interessante Baustelle. Und dann werden wir ja am Ende des Jahres dann mit der 73 WM dann wirklich sehen, wenn es alles zusammenkommt nochmal, dann so wer da noch den Speed hat und auch den Willen, da sich diesen WM-Titel zu holen. Und dann eben, darf man nicht vergessen, ist halt auch der T100-Titel, ist ein WM-Titel. Da ist noch einiges geboten auf jeden Fall.
Absolut.
Jetzt sind wir schon ganz schön lange. Wir müssen noch mal einmal kurz noch nach vorne gucken, aber das kann man tatsächlich relativ kurz machen, denn am Wochenende, du hattest es eingangs erwähnt, geht's wirklich um die letzten Slots, bis dann so diese Phase eintritt, in der nur noch trainiert wird. Das weißt du selber am besten, Lars. Auch für dich läuft der Countdown nach Nizza.
Ich habe schon Angst bekommen, nachdem Gustav Iden jetzt angefangen hat, auf Instagram immer wieder einen Post abzusetzen, wo er schreibt, wie viele Tage es noch bis Nizza sind. Habe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst bekommen. Und im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich auch auf den letzten Drücker dann doch noch den Startplatz für Hawaii angenommen habe, bin ich ja dieses Jahr relativ früh sicher gewesen. Aber für einige Athleten geht es eben in Schweden bzw. Kopenhagen. Für die Männer und in Schweden, Kalmar für die Frauen, um das letzte Ticket, das überhaupt zur WM führt. Und Scheiße, Zadaro muss jetzt nicht um dieses eine Ticket kümmern, weil sie sich eben nur validieren muss, aber ja, muss das Rennen ins Ziel bringen.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber nichtsdestotrotz gibt es da auf jeden Fall einige Athletinnen, insgesamt nämlich 22, die da um Platz kämpfen. Und da kann es auf jeden Fall noch sehr interessant werden, wer da eventuell noch mit aufspringt, mit Johanna Ahrens, Katharina Wolf und Lisa Gers, Franziska Hoffmann sind auf jeden Fall vier deutsche Athletinnen am Start, die irgendwie versuchen, das vielleicht auch hinzubekommen.
Ja.
Und bei den Männern in Kopenhagen sind ein paar mehr am Start, ganze 54 sind auf jeden Fall gemeldet und da wird es auf jeden Fall auch recht interessant werden. Ich finde ganz lustig, Finn Großefrese und Joe Skipper, beide schon qualifiziert, stehen auch auf der Startliste.
Weil sie Bock haben.
Ja, eben, weil sie Bock haben. Kopenhagen und Kalmar zählen ja schon auch als die Rennen überhaupt, wo die richtig schön sein sollen, wo das Publikum gut mitgeht.
Ja.
Und da nimmt man sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen Stimmung mit, Selbstvertrauen, wenn alles gut läuft und wer dann da der oder die letzte Athletin ist, die da das Ticket oder das goldene Ticket zieht, darf man dann gespannt sein.
Ja, was, gib mal einen Tipp ab, was glaubst du?
Boah, ganz, ganz schwer. Also bei den Männern wirklich, ich meine, da gibt es Fabian Günther, Thomas Bosch und Pascal Tischler sowie Jan Hönig und Morten Schmidt. Michael Wegrich und haben wir Marc Eggeling auch noch und David Rother aus Deutschland, die da auf jeden Fall versuchen. Aus deutscher Sicht würde ich fast sagen, dass Marc Eggeling da vielleicht weiter nach vorne kommen könnte. Für den war es so, dass er aktuell immer im Schwimmen nicht ganz so stark dabei war, aber es danach eigentlich ganz gut hinbekommen hat. Fabian Günther, mal gucken. Aber Torben Nick Madsen.
Könnte sein. Ja.
Torbenik Madsen.
Ich bin ja immer, ich denke ja immer, Rasmus Svenningsen, der ist aber auch immer irgendwas am Ende. Ne? Das ist,
ja, genauso wie bei Jesper Svensson.
Ja.
Deswegen Torbenik Madsen und bei den Frauen. Bei den Frauen wird's. Hat Nikki Bartlett sich schon qualifiziert? Das ist eine gute Frage. Sonst hat die, glaube ich, sehr gute Karten.
Das musst du mal eben einmal nachgucken.
Ich gucke, die qualifiziert sich. Nikki Bartlett.
Ja, möglicherweise. Könnte sein. Ich bin sehr gespannt auf Lisa Gers, ehrlich gesagt. Hat ja dieses Jahr schon einmal quasi beim Ironman, was war's, Le Sable, ist die vierte geworden. Mal schauen. Damals mit ist ein knapp über 3 Stunden den Marathon gelaufen.
Die Laufleistung zählt auf jeden Fall für sie, da hast du recht.
Ja.
Aber Nikki Bartlett läuft auch nicht so schlecht.
Wer weiß, vielleicht ist das so die Chance, so sich unterm. Ich habe auch jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, weiß nicht, wie sie drauf ist, ob sie sich irgendwie geäußert hat. Aber ja, mal schauen. Das wär auf jeden Fall cool, wenn es da noch eine oder auch ist ja mir wurscht, wer es schafft letztendlich, aber ich will das kann man schon mal gehört haben.
Absolut.
Würde ich mir auf die Schulter klopfen, auch wenn es einfach jetzt so aus der kalten Hose rausgehauen ist.
Und jetzt redaktionsintern, wer gewinnt hier das Generationenduell zwischen den Wechsels?
Ja, das ist, glaube ich, nee, das wäre jetzt gut. Ja, ich glaube, die Jugend siegt. Ich meine, das haben die, wie sagt man immer so, die Unterdistanzleistungen haben gezeigt, dass hier ein Sieg in der Luft liegt. Die Erfahrung liegt natürlich bei unserem Herausgeber. Da ist ganz klar, der weiß, wie sich das anfühlt hinten raus, aber ja, wir sind gespannt. Er war wirklich gespannt und für was es dann auch am Ende reicht, die jeweiligen Leistungen in der Abrechnung. Denn es gibt ja in Kalmar diese interessante Konstellation, dass man, wenn man eine richtig voll aufgeladene Kreditkarte hat und richtig, richtig gute Beine am Vortag, man sich gleich für 2 Weltmeisterschaften qualifizieren kann.
Ich glaube, Frank hat das Konto geplündert, geschwert lieber. Ja, und das Interessante da ist, dass eben die Nizza- und Hawaii-Qualifikation für dieses Jahr noch nach dem alten Modus abläuft und die Hawaii-Qualifikation fürs kommende Jahr dann schon im neuen Modus. Da werden wir
also
mal
die Nizza-Qualifikation, weil Hawaii ist ja nicht, sind ja nur. Age Group ist ja beides. Sorry, genau, ich nehme alles wieder zurück. Ja, genau. Oh Mann, ich war im Urlaub. Sorry.
Ah, alles in Ordnung. Da werden wir, da können wir mal echt gespannt sein, inwiefern sich das da eventuell unterscheidet. Wir werden mit Frank da live vor Ort sein. Finde ich, ist auf jeden Fall schon mal so ein kleines Zeichen dafür, wie eventuell dann eben die Qualifikationen nächstes Jahr in Hamburg, Frankfurt oder sonst wo laufen können.
Ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Danach wird wild gerechnet. Danach weiß man, wo man steht. Und wir werden das beobachten. Also spannende Geschichten, sowohl bei den Profis als bei den Age-Groupern. Und alles weitere dazu auf trimark.de natürlich durch die Woche. Und für heute machen wir hier einen Deckel drauf.
So ist es. Bis zum nächsten Mal.
Guck mal, ob ich den richtigen Knopf finde.